herzlich willkommen zu einer neuen Folge von What's Up Poff. Hallo Walter.
Hi Martin.
Hallo Martin.
Geht es dir gut?
Martin, mir geht es mehr oder weniger wie letztes Mal.
Na, ich hoffe, dass es da auch gut war. Ich erinnere mich leider nicht mehr.
Bis jetzt ist es immer gut gewesen, auch wenn es mal nicht so gut war. Ja, es geht mir immer gut. Man braucht diese positive Einstellung.
Genau. Hier ist der Ort, an dem es dir immer gut geht. Ganz egal, wie mies der Tag bis dahin war. Wenn ich dich hier frage, wie geht es dir, musst du sagen, es geht mir gut.
Einfach perfekt.
Lass uns mit einem Gebet anfangen. Unser himmlischer Vater, wir sind wieder hier, um wichtige Themen zu besprechen. Und wir bitten dich wieder um Führung, Einsicht und Segen. Und wir danken dir, dass wir es in Jesu Namen tun können. Amen.
Wir machen mit unserer Geschichte weiter. Lass es uns noch einmal wiederholen. Man kann seine Lebensgeschichte nicht verändern.
Ja.
Es kam schon vor, dass Menschen mir sagten, dass ich doch meine Zeugnisse verändern sollte, weil einige daran Anstoß nehmen. Aber weißt du, es ist sehr schwer, sein Zeugnis zu ändern, weil ja genau das passiert ist.
Ja.
Oder zumindest, wie man selbst das Geschehen wahrgenommen hat. Also machen wir weiter. Aber bevor wir dort wieder einsteigen, wollen wir noch ein wenig über das Tagesgeschehen plaudern, damit wir nicht vergessen, dass es für uns nach einem Fahrplan läuft. Einige Menschen denken, dass der Herr sein Kommen verzögert und überlegen, ob es nach der langen Verzögerung überhaupt noch relevant ist, dass der Herr kommt und so weiter. Was mich angeht, glaube ich nicht, dass es eine Verzögerung gibt. Ich denke, dass er genau in der Zeit liegt. Aber das ist nur meine persönliche Ansicht, die nicht jeder teilen wird. Aber ich denke, dass das Kommen Christi bevorsteht und deshalb betrachten wir die prophetische Entfaltung mit großem Interesse.
Ja.
Denn egal was passiert, es muss ins prophetische Bild passen. Denn Gott hat sich noch nie geirrt. Wenn man ins Buch Daniel schaut und man sieht, wie diese Ereignisse kamen und es genauso passierte, dann liegt der Fehler nie bei Gott.
Und er ändert sich nie.
Wenn, dann liegt der Fehler bei uns und bei unserem Verständnis.
Ja.
Legen wir also gleich los. Wir sind uns bewusst, dass COP26 auf der Agenda steht. Und ökumene Bestrebungen und Gewerkschaften werden eine große Rolle bei den anstehenden Ereignissen spielen. Und wir wissen, was die Prophetie zu diesem Thema zu sagen hat. Also sehen wir einfach, ob wir hier noch auf dem richtigen Weg sind.
Ja, ob die Dinge, die sich in der Welt ereignen, mit dem übereinstimmen, was die Prophetie sagt.
Das stimmt. Martin, ich sehe, dass Amerika immer mitten im Geschehen ist, nicht wahr? Da sitzt man praktisch an der Quelle.
So ist es. Wenn man etwas hören möchte, hört man es doch von der Quelle.
Ja, das stammt aus der jesuitischen Zeitschrift The Jesuit Review vom 4. Oktober 2021. Papst Franziskus und 40 religiöse Führungspersönlichkeiten rufen nach dringendem Handel, um den Klimawandel zu bekämpfen. Zukünftige Generationen werden uns nie vergeben. Die Kirche muss eine gemeinsame Stimme zu diesem Thema haben, zusammen mit dem Staat.
Stimmt.
Wenn nun Kirche und Staat über ein Thema übereinkommen und anfangen, Gesetze zu erlassen, dann ist das Bildnis des Tieres, richtig?
Die Erfüllung biblischer Prophetie.
Korrekt. In einer beispiellosen Antwort auf die schwere Bedrohung, der sich alle Völker weltweit durch den Klimawandel gegenübersehen, haben sich Papst Franziskus und etwa 40 religiöse Leiter, die die großen Weltreligionen repräsentieren, für einen Anruf nach dringendem Handeln zusammengetan. Die religiösen Führungspersönlichkeiten repräsentieren geschätzt 84% der Weltbevölkerung, die sich einem Glauben zurechnen und kommen aus den christlichen Hauptdenominationen, aus den zwei Richtungen des Islams, Sunniten und Schiiten, aus dem Judentum, dem Hinduismus, Sikhismus, Buddhismus, Konfuzianismus, Taoismus, Zoroastrismus und Jainismus. Unter den im Vatikan anwesenden Christen, die Unterzeichneten, befand sich Papst Franziskus Bartholomäus I., der ökumenische Patriarch von Konstantinopel, der Metropolit Hilarion der russisch-orthodoxen Kirche, der Patriarch Kirill vertrat und Erzbischof Justin Welby von Canterbury, der die anglikanische Gemeinschaft vertrat. Unter den muslimischen Vertretern befanden sich der Großimam vom Al-Azhar, Ahmed Mohammed el-Tayyab aus Ägypten und Ayatollah Sayed Mustafa Mohaghegh Damat von der Akademie der Wissenschaft in Teheran, Iran, während die weltweit jüdische Gemeinschaft durch Rabbi Noam Marantz vom Internationalen Jüdischen Komitee für Interreligiöses Konsultationen und Rabbi Daniel Schwarz von der Koalition für Umwelt und jüdisches Leben vertreten war. Viele Kirchen scheinen ihren evangelistischen Eifer auf Klimaagenten verschoben zu haben.
Das ist in dieser Phase wie ein Kleber für ökumenische Bestrebungen.
Es hat nichts mit dem ewigen Evangelium zu tun, sondern ist ein Nebenschauplatz, der hereingebracht wurde. Ich finde es interessant, Martin, dass es eine so sorgfältige Vorbereitung gibt. Der erste Schritt war, alle religiösen Führungspersönlichkeiten an Bord zu bekommen. Dann hatten sie eine Zeremonie im Vatikan, bei der gemeinsam ein Dokument unterzeichnet wurde, mit der Absicht, es dem COP26-Forum zu präsentieren. Joe Biden wird, wie wir sehen werden, am 29. Oktober den Papst besuchen, ganz kurz vor dem Beginn des großen Events in Glasgow. Dann am 31. Oktober, bekanntermaßen dem Reformationstag, aber eben auch am Tag von Halloween, diesem Tag, an dem sich die Kommunikation mit der anderen Welt öffnen soll und die Trennung von den Toten aufgehoben wird. Darum dreht es sich an Halloween. Da wird dieses Treffen stattfinden und am nächsten Tag wird der große COP26 anfangen. Hören wir uns einfach diese Nachrichtensendung darüber an, was sich im Vatikan mit diesen Glaubensführern zutrug.
Religiöse Leiter aus der ganzen Welt veröffentlichten einen gemeinsamen Aufruf an die internationale Politik, sich über einen neuen globalen Deal im Kampf gegen den Klimawandel zu einigen. Unter den Teilnehmern des Treffens im Vatikan unter Leitung des Papstes befanden sich Leiter der Christen, Buddhisten, Moslems und Juden. Sie verpflichteten sich, ihre Anhänger über den Klimawandel zu unterrichten und zu beeinflussen. BBC-Reporter Mark Lowen direkt aus Rom.
Sie kamen aus der ganzen Welt, religiöse Führungspersönlichkeiten, die Politiker dazu drängen wollen, die Welt zu retten. Christen, Juden, Moslems, Buddhisten, Taoisten und Konfuzianer unterschrieben einen Aufruf an die Spitzenpolitiker der Welt, die sich bei COP26 in Glasgow treffen, dass sie sich doch zu null Nettoemissionen verpflichten, um den Temperaturanstieg auf 1,5 Grad zu beschränken, um ärmere Länder zu unterstützen. Ein Papst, der sich so um die Umwelt sorgt, und ein Erzbischof mit dieser Warnung.
Unser Missbrauch und Kampf gegen das Klima wirkt sich auf die Ärmsten unter uns aus. Versöhnung mit der Schöpfung in Gehorsam gegen unseren Schöpfer verkündigt die Liebe Gottes. Die Welt hat gerade noch genug Zeit, das wieder hinzubekommen.
Im Gegenzug bestätigen die Unterzeichner, dass sie die Gläubigen schulen wollen, indem sie die Botschaft vom Klimabewusstsein verbreiten. Das Dokument wurde Alok Sharma, dem Präsidenten von COP26, übergeben, damit er es zum Klimagipfel nächsten Monat mitnimmt. Er sagt uns, dass die Glaubensführer eine notwendige Ressource sind.
Ihre Botschaft war sehr eindeutig. Das ist ein kritischer Moment für die Welt und die Botschaft kam vom Kopf und dem Herzen. Die Wissenschaftler geben uns die Botschaft des Kopfes. Es ist sehr eindeutig, dass es die Menschheit ist, die den Klimawandel verursacht und dass wir jetzt handeln müssen. Und die Botschaft, die vom Herzen kommt, hat mit Moralität zu tun.
Der Ruf ist dringend. Menschengemachter Klimawandel und fossile Brennstoffe haben das wärmste Jahrzehnt seit den Aufzeichnungen hervorgebracht. Überflutung, Feuer und Hitzewellen. Es ist vielleicht die letzte Chance, den Schaden zu begrenzen. Religion und Wissenschaft kommen nicht immer Hand in Hand daher. Und das Leugnen des Klimawandels wird manchmal von religiösen Konservativen angeheizt. Aber die Forschung zeigt, dass 84% der Menschen auf dem Globus sich einem Glauben zurechnen. Die Spitzenpolitiker wissen, dass das Treffen hier die Chance bietet, dass die gläubigen Anhänger ihr Verhalten ändern. Mark Lone für BBC News aus dem Vatikan.
Nun, Martin, das ist doch sehr interessant. Wir müssen dem Kopf folgen, was natürlich der Verstand ist. Und für sie ist das, was die Welt der Wissenschaft dazu zu sagen hat. Nun, was ist mit den großen Katastrophen der Vergangenheit? Waren sie etwa kein Klimawandel? Vor allem diejenigen, die schon vor der industriellen Revolution stattfanden. Ich höre jetzt, dass Greta Thunberg das britische Empire wegen der industriellen Revolution in die Pflicht nimmt, während sie munter die Segnungen der industriellen Revolution genießt. Ja, das ist alles sehr interessant. Dazu kommt, welcher Sorte Wissenschaft man folgt. Der populären Sorte oder einer anderen Sorte? Das ist also alles sehr interessant. Die Frage ist doch, vertreten diese Leute, die sich dort trafen und 84% der Weltbevölkerung repräsentieren, vertreten sie wirklich die Wahrheit? Oder vertreten sie das, was gegenwärtig, bequemerweise für Wahrheit gehalten wird?
Ja, das, was die ganze Zeit in die Medien gestellt wird, und am Ende hat man gar keine andere Wahl, als es zu glauben.
Richtig. Wenn man also etwas nur oft genug wiederholt und nochmals wiederholt, könnten die Leute es am Ende einfach glauben, nicht wahr? Und so ist es eben. Die Bibel sagt uns, wenn sie alle zusammenkommen und alle einer Meinung sind und Frieden und Sicherheit rufen, dann kommt die plötzliche Vernichtung. Das ist also ein sehr prophetisches Bild, das wir hier in diesem Augenblick betrachten. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass viele der Entscheidungen, die beim COP26 getroffen werden, natürlich einer Vorbereitung unterlagen.
Definitiv.
Und ich frage mich, ob nicht viele dieser Entscheidungen schon getroffen wurden und dort bei dieser besonderen Veranstaltung im Grunde nur noch offiziell abgesegnet werden. Hier ist ein Artikel von Reuters vom 14. Oktober. Biden will Vortreffen mit dem Papst und dem G20-Gipfel eine globale Mindeststeuer vorantreiben. Wie am Donnerstag offiziell aus dem Weißen Haus zu hören war, wird es sich am 29. Oktober mit Papst Franziskus treffen, noch bevor er am zweitägigen G20-Gipfel der Spitzenpolitiker in Rom teilnimmt. Er hofft dort, ein Abkommen über eine globale Mindeststeuer von 15% zu erzielen. Beim G20-Treffen der weltstärksten Wirtschaftsmächte wird Biden sich auf das Aushandeln eines Deals über eine globale Mindeststeuer, den Kampf gegen die Covid-19-Pandemie und die globale Erholung der Wirtschaft konzentrieren. Es ist interessant, dass diese globale Mindeststeuer und der Klimawandel immer noch mit der Pandemie verknüpft wird.
Ja.
Sie sind wie mit einer Nabelschnur verknüpft.
Es ist tatsächlich interessant, dass diese Covid-Geschichte der ganzen Klimaagenda einen Schub gegeben hat.
Das stimmt. Sie haben das eine benutzt, um das andere voranzutreiben. Ich hatte kürzlich einen Artikel gelesen, dass die Pandemien auf dem Vormarsch sind wegen des Klimawandels. Ganz egal, wie man es sich betrachtet, ob als Ursache oder Auswirkung, sie bedienen beide Seiten.
Erinnerst du dich noch an den Artikel, in dem es hieß, die Erde ist wütend?
Das ist wie eine Bestrafung.
Ja, wie eine Strafe.
Beim Glasgower Klimagipfel werden Bidens Ankündigungen bezüglich Zusagen über Geldmittel und Maßnahmen der USA, um die Erderwärmung zu bekämpfen, von den anderen Ländern und Interessengruppen genau beobachtet werden, denn die Vorgeschichte der USA zum Klimawandel machte sie nach Trumps Ausstieg aus dem Pariser Klimaabkommen skeptisch. Das ist auch sehr interessant. Ich schaute mir kürzlich ein Video von den Firmen an, die Autos herstellen. Darin wird gezeigt, dass die Elektrofahrzeuge, die sie momentan produzieren, in Wirklichkeit überhaupt nicht zur Klimaagenda beitragen. Denn Sogar die kleinsten Fahrzeuge müssen erst einmal mehr als 100.000 Kilometer fahren, bevor irgendein Vorteil erzielt wird, was die CO2-Emission anbelangt. Denn die Produktion der Batterie und alles, was damit zusammenhängt, und auch die Benutzung der Batterie, trägt ebenso zu CO2-Emissionen bei. Auch wenn man ein größeres Fahrzeug nimmt, wie etwa ein Dieselauto, müsste man weit über 150.000 Kilometer fahren, bevor es irgendeinen Unterschied macht. Man kam zu dem Ergebnis, wenn die Fahrzeuge genauso bleiben würden, wie sie sind, wäre die Rechnung genau die gleiche. Viel davon ist einfach ein Hype, um eine Agenda zu erreichen. Und wir müssen erkennen, was die Agenda hinter der Agenda ist.
Ja, denn rein logisch betrachtet, wenn man auf einige dieser Bereiche nur Logik anwendet,
ja,
wenn man sich nur Afrika ansieht, wie will man da Elektroautos hineinbringen?
Ganz genau.
Es fehlt dabei einfach an der Logik. Deshalb muss man doch merken, dass es eine Agenda gibt,
richtig,
die von ihnen gepusht wird.
Nun, offensichtlich ist die Agenda eine Vereinigung der ganzen Welt. Das ist der erste Punkt. Sie wollen nicht nur die Führungspersönlichkeiten in der Politik alle im gleichen Boot haben, sondern auch die der Industrie und der Religion. Nun, Martin, wer trennt die Völker?
Gott.
Ja, Gott trennte doch die Völker. Und der Grund dafür war, dass wir von ihm abhängig bleiben würden. Für mich ist interessant, dass der Papst schon sagte, oder dass sie schon meinten, wir könnten in dieser Krise nicht nach oben blicken und auf Hilfe hoffen. Wir müssen das selbst machen.
Ja.
Das ist für sich genommen schon eine Abkehr vom Glauben.
Ich denke, Nimrod hatte die gleiche Einstellung.
Ich denke auch, dass das genau die Haltung von Nimrod war. Ein anderes besonderes Merkmal bei all dem ist die Rolle der Gewerkschaften. Wir haben Aussagen im Geist der Weissagung, die uns genau sagen, was wir von den Gewerkschaften zu erwarten haben. Aber wenn sie eine herausragende Rolle spielen sollen, müssen sie bei dem allen als Held dargestellt werden und nicht als Bösewicht, nicht wahr? Hier gab es ein interessantes Treffen, das Joe Biden mit einigen der Leiter dieser Gewerkschaften hatte. Werfen wir einen Blick darauf.
Wir waren gerade im grünen Zimmer. Der Präsident sprach mit Präsident Schuler und Jocelyn. Er sagte dabei, das ist ein Haus der Arbeiter. Wie oft hört man so etwas?
Ich möchte jeden im Weißen Haus willkommen heißen. Das meine ich wirklich so. Das ist euer Haus. Das soll keine Übertreibung sein, sondern ist eine Tatsache. Es ist euer Haus. Also ich wäre ohne euch nicht hier. Das ist auch wieder keine Übertreibung. In meinem Weißen Haus seid ihr immer willkommen, immer. Arbeiter und Gewerkschaften sind immer willkommen. Ihr habt mich sicher schon oft sagen hören, dass ich der Präsident in der amerikanischen Geschichte sein möchte, der sich am meisten für Gewerkschaften stark macht, mit einer genauso gesinnten Regierung. Aber ich denke, dass einer der Gründe, warum ich das tun kann, der ist, dass die Öffentlichkeit sich auch verändert. Ihr verändert die Öffentlichkeit. Ihr habt sie viel gelehrt. Und denkt jeden Tag daran, dass Amerika nicht von der Wall Street aufgebaut wurde. Sie sind nicht alle schlecht in der Wall Street, das will ich nicht andeuten. Aber sie haben Amerika nicht aufgebaut. Das wurde von der Mittelschicht aufgebaut. Und die Gewerkschaften bauen die Mittelschicht auf.
Nun, Martin, was für eine interessante Aussage. Der Präsident, der in der Geschichte der USA am meisten für die Gewerkschaften ist. Lesen wir eine Aussage aus dem Geist der Weissagung. Gewerkschaften als Ursache von Problemen für Adventisten. Die Gewerkschaften werden zu den Interessenverbänden gehören, durch die über uns eine Trübsalzeit hereinbricht, wie sie noch nie dagewesen ist. Einige wenige werden versuchen, so viel wirtschaftliche Macht wie möglich in die Hände zu bekommen. Darüber hinaus werden sich auch Gewerkschaftsverbände formieren. Alle, die ihnen nicht beitreten, werden gezeichnete Menschen sein. Eine interessante Aussage. Wegen dieser Gewerkschaften und anderer Verbindungen wird es für unsere Einrichtungen bald sehr schwer sein, in den Städten ihre Arbeit weiterzuführen. Meine Warnung heißt: Bleibt aus den Städten, baut keine Sanitarien in den Städten. Die Zeit kommt bald, wenn die führenden Mächte der Gewerkschaften sehr bedrückend werden. Ich finde es faszinierend, dass es eine Gesetzgebung darüber gibt, dass jene, die nicht konform mit gegenwärtigen Regierungsbestimmungen sind, nicht arbeiten, kaufen oder verkaufen können.
Ja.
Und die Gewerkschaften werden dabei eine sehr große Rolle spielen. Das ist also eine sehr gewaltsame, bedrückende Agenda. Es ist interessant, dass sie sagt, dass alle, die sich weigern, ihnen beizutreten, gezeichnete Menschen sein werden. Als ich noch an der Universität war und dort unseren Bereich leitete, wurde von mir als Leiter gefordert, dass ich der Gewerkschaft beitrete. Das war schon eine interessante Begebenheit. Ich wurde also von den Entscheidungsträgern einbestellt und mir wurde gesagt, dass ich ein gutes Vorbild abgeben müsse und Teil der Gewerkschaft werden müsse. Aber ich sagte ihnen, das tut mir schrecklich leid, aber das werde ich nicht tun. Ich werde der Gewerkschaft nicht beitreten. Sie sagten mir, ich habe keine Wahl, ich müsse der Gewerkschaft beitreten. Ich sagte, nein, ich werde der Gewerkschaft nicht beitreten. Und sie regten sich sehr über mich auf. Es ging tatsächlich so weit, dass ich sagte, wenn ihr mich zwingt, werde ich kündigen. Und das sorgte dann für ziemliche Bestürzung. Und sie fragten mich, was mein Problem sei. Das geht gegen meine religiöse Überzeugung. Sie sagten, dass sie das nicht verstehen würden, weil es noch andere gäbe, die der gleichen Denomination angehörten wie ich und diese sind auch Mitglieder der Gewerkschaft. Wo wäre also mein Problem? Die Welt versteht diese Art von Denken nicht. Ich sagte ihnen, wenn es andere gibt, dann ist das deren Entscheidung. Aber was mich betrifft, lautet meine Antwort nein. Sie wollten wissen, warum. Also ging ich an die Tafel, die in dem Raum, in dem das Gespräch stattfand, hing. Ich ging zu dieser Tafel und zeichnete einen Kreis darauf, der einen Kuchen darstellen sollte. Dann teilte ich den Kuchen in Stücke auf. Dann zeigte ich darauf und erklärte, das ist diese Industriesparte und das ist jene. Das ist die Metallindustrie und der Lehrbereich und so weiter. Und jeder Bereich ist durch eine Gewerkschaft vertreten. Und je mächtiger eine Gewerkschaft ist, umso mehr Einfluss hat sie. Jedes Jahr gibt es dann die Verhandlungen mit den Gewerkschaften und den Machthabern. Sagen wir Gehaltsverhandlungen. Und wenn man eine mächtige Gewerkschaft hat, kann man zu machtvollen Streiks aufrufen und man kann im Grunde das ganze Land lahmlegen oder das Bildungssystem lahmlegen. Einfach das lahmlegen, was man lahmlegen möchte. Und je mächtiger deine Gewerkschaft, umso mächtiger ist deine Stimme. Wenn der Kuchen jetzt eine bestimmte Größe hat und die eigene Gewerkschaft so mächtig ist, dass sie ihr Kuchenstück vergrößern kann, was bewirkt das dann für die anderen Stücke?
Sie werden kleiner.
Ja, sie müssen sich verringern. Das ist ein Aspekt. Deine Stimme schafft es, zu einer Verringerung eines anderen Stücks zu führen, das keine so mächtige Stimme hat. Was ist, wenn man ein Land lahmlegt? Hat das nur Auswirkungen auf dich selbst oder auch auf andere?
Auf jeden.
Ich fragte sie, spiegeln diese Grundprinzipien, liebe deinen Nächsten wider?
Nein.
Wenn sie nicht liebe deinen Nächsten widerspiegeln, sondern liebe dich selbst mehr als deinen Nächsten, dann ist das kein Prinzip, an das ich mich halten möchte. Also weigerte ich mich, Mitglied einer Gewerkschaft zu werden. Ich hatte diese Geschichte das letzte Mal erzählt. Als ich in Deutschland war, kam einer aus der Leitung unserer Denomination zu mir und sagte mir, ich dürfe nichts gegen Gewerkschaften sagen. Und ich fragte, warum? Ich erinnere mich, wie sie zusammenstanden und sich berieten. Ich fragte sie, okay, wenn ich nichts über sie sage, Seid ihr dann bereit, dass das Blut über eure Köpfe kommt? Sie stimmten zu, dass es dann über sie kommen sollte. Ich finde das schon erstaunlich. Das ist ein Krieg, der sich auf die ganze Fläche erstreckt. Und Biden sagte, dass er der Präsident sein wolle, der am meisten für die Gewerkschaften ist. Deshalb kann ich annehmen, dass er auch nicht mit dem übereinstimmt, was die Bibel und den Geist der Weissagung zu Liebe deinen Nächsten lehren.
Nein, aber er kann vielleicht Teil der Prophetieerfüllung sein, wenn man diese Zitate liest.
Ganz genau.
Dazu kommt jetzt nur der Vollständigkeit halber, ich habe es nicht dazu genommen, aber in Amerika läuft gerade diese ganze Striketober-Bewegung. Dabei finden alle diese Streiks statt und einige Gewerkschaften rufen nach Ruhe.
Ja, viele dieser Gewerkschaften haben in Europa Papiere zur Sonntagsruhe-Gesetzgebung unterzeichnet. Das ist eine der Mittel, durch die die Zeit der Trübsal hereingebracht wird, weil die Welt in diese Richtung genötigt wird. Das bedeutet, dass die Gnadenszeit zu Ende gehen wird und die Plagen fallen werden. Eines der Mittel, eine Zeit der Trübsal hereinzubringen, wie es sie vorher nie gegeben hat.
Einer der Wege, wie sie das hereinbringen, ist die Klage über zu lange Arbeitszeiten. Sie wollen also verkürzte Arbeitszeiten. Und deshalb fordern sie auch einen Ruhetag. Und das machen sie schon.
Richtig. Und in Griechenland lief es so, dass sie vor ein paar Jahren die Bailout-Unterstützung nur unter der Bedingung kamen, eine 6-Tage-Arbeitswoche einzuführen, aber weniger Stunden pro Tag, sodass man keine Überstunden machen konnte, um andere Zeit hereinzuarbeiten. Und so blieb theoretisch nur der Sonntag als Ruhetag übrig. In Bilder vom Reiche Gottes lesen wir, erst in einer Krise zeigt sich, wes Geistes Kinder wir sind. Als es um Mitternacht hieß, siehe, der Bräutigam kommt, geht hinaus ihm entgegen, da wurde deutlich, welche der so unsanft geweckten Jungfrauen sich auf dieses Ereignis vorbereitet hatten. Überrascht waren sie alle, aber die einen waren eben vorbereitet und die anderen nicht. So ist es auch heute. Eine plötzliche, unerwartete Notsituation, die uns vielleicht sogar dem Tod ins Auge blicken lässt, kann zeigen, ob wir wirklich an die Verheißungen Gottes glauben und von seiner Gnade getragen werden. Die letzte große Prüfung findet am Tag der Ende der Gnadenzeit statt, wenn es keine Gelegenheit mehr geben wird, sich mit geistigem Nachschub zu versorgen. Da wird eine große Überraschung kommen. Und die große Überraschung wird eine Notsituation sein, die uns vielleicht dem Tode ins Auge sehen lässt.
Fing Covid nicht an, diesen Ball loszutreten?
Ja, das trat den Ball los. Und wenn man nicht kaufen und verkaufen kann wegen einer entsprechenden Gesetzgebung, dann könnte man sich dem Hungertod und Entbehrungen ausgesetzt sehen.
Und wir hatten schon zahlreiche Politiker, die sagten, dass das die nächste Krise sein werde.
Richtig. Und sie sprechen schon über Marburg und dessen Auswirkungen. All diese Sachen, dass diese Krankheit ähnlich wie Ebola wäre und so weiter. Sie sagen das wundersamerweise voraus.
Ja, es ist interessant, wenn man sich diesen Abschnitt herausnimmt, in dem es heißt, ob wir wirklich an die Verheißung Gottes glauben, wenn diese Dinge anfangen zu geschehen.
Das stimmt. Wir halten so viele Zeitschriften von Menschen, die so aufgelöst sind, nicht wahr? Aber jetzt müssen wir Vertrauen auf Gottes Verheißungen aufbringen. Und sie hat so recht. Glauben ist etwas, was trainiert werden muss. Und wenn wir bis jetzt keine Gelegenheit hatten, unseren Glauben auszuüben, wie sollen wir es jetzt in der 11. Stunde lernen?
Wie es hier heißt, es wird zu spät sein, sich mit geistlichem Nachschub zu versorgen.
Viele werden dann mit dem Strom mitschwimmen, aber nur um eine noch größere Notsituation zu geraten. Ich sah unser Glaubensvolk in großer Not. Sie weinten und beteten und beriefen sich auf die sicheren Verheißungen Gottes, während die Bösen überall um uns her waren, uns verspotteten und damit drohten, uns zu zerstören. Sie machten uns lächerlich wegen unserer Schwachheit, spotteten über unsere geringe Zahl und verhöhnten uns mit Worten, die uns tief treffen sollten. Sie klagten uns an, eine andere Meinung zu vertreten als der Rest der Welt. Sie hatten sich unser Geldmittel bemächtigt, sodass wir nicht mehr kaufen noch verkaufen konnten und wiesen uns auf unseren armseligen Zustand hin. Sie konnten nicht begreifen, dass wir auch ohne die Welt leben konnten. Sie gingen davon aus, dass wir von der Welt abhängig waren und uns deshalb ihren üblichen Praktiken anpassen und ihre Gesetze unterwerfen oder sie verlassen müssten. Und wenn wir die einzige Gemeinde dieser Welt wären, an der Gott gefallen hätte, dann spräche unser trauriges Erscheinungsbild gewaltig gegen uns. Hast du nicht auch so ein Bauchgefühl, dass das näher ist, als wir ahnen?
Definitiv. Und wenn ich mir ansehe, wie wir kapitulieren wollen, lässt das die Alarmglocken schrillen.
Wenn wir der Welt gegenüber kapitulieren wollen und sagen, das sind nicht die letzten Ereignisse, können wir ganz leicht in eine Falle geraten.
Ja.
Wenn man es sich prophetisch betrachtet, wenn man sich betrachtet, wie die Kirchen zusammenkommen und ein Klimaabkommen unterzeichnen, wobei sie, wie von ihnen behauptet wird, 84% der Menschheit repräsentieren, und dieses Papier den Regierungen der Welt übergeben, die sich für eine globale Mindeststeuer entscheiden, und sie werden auch Entscheidungen über Maßnahmen treffen, wie sie das kontrollieren werden. Und die ganze Welt wird vereint sein, 1, 2, 3, los geht's. Und das einmütig.
Stimmt.
Und eine kleine Gruppe wird sagen, tut uns leid, aber wir werden bei diesem Plan nicht mitmachen. Wir werden ausgelacht werden.
Definitiv.
Es wird zusätzliche Strafen geben, die eingeführt werden. Wir werden wahrscheinlich unseren Job verlieren und von aller menschlichen Hilfe abgeschnitten werden. Und dann werden sie mit dem Sport anfangen. Hat es schon angefangen?
Ja.
Ja, es hat schon angefangen.
Ja.
Und Abertausende sind in der gleichen Situation. Und viele Einrichtungen haben schon die entsprechenden Richtlinien erlassen, dass man nicht länger dort arbeiten kann. Und das betrifft alle Bereiche. Möchtest du davon teilwerden?
Nein, wir müssen da herauskommen.
Das ist doch der springende Punkt. Wir können davon kein Teil sein.
Schau, das andere ist doch, wohin gingen denn all diese religiösen Oberhäupter, um zu unterzeichnen? Sie gingen zum Vatikan und Papst Franziskus schrieb eine Enzyklika, die sich mit dem Klimawandel befasst und darin eingebettet ist die Sonntagsgesetzgebung. Man muss die Puzzleteile zusammensetzen.
Ja, man muss sie zusammensetzen. Und wenn es passt, dann sollte man Acht geben und es bemerken. Wir brauchen einen Wächter auf Zions Mauern. Ich hatte ja meine Geschichte erzählt, und einige der Sachen, die mir passiert sind. Und sind wir mal ehrlich, einige der Dinge, die sogar innerhalb unserer Kirche passieren, sind für viele Menschen befremdlich, mich eingeschlossen. Und wie wir schon öfters wiederholten, nur weil einige Leute dieses oder jenes tun, macht das diese Kirche nicht zu Babylon.
Nein.
Denn diese Kirche hat eine Struktur von unten nach oben, von ihrer Natur her. Wir sind alle Brüder und jede größere Entscheidung, die einen Lehrpunkt verändern würde, muss bei einer weltweiten Versammlung der ganzen Kirche getroffen werden, was wir eine Tagung der Generalkonferenz nennen.
Ist das nicht das Gleiche wie die Konzile in Jerusalem und all das, was zur Zeit von Paulus geschah?
Ganz genau. Kein Wunder, dass die neuen Übersetzungen die Worte verändern wollen, sodass es wie eine hierarchische Struktur von oben nach unten aussieht. Aber das ist sie nicht.
Das stimmt.
Es sind die Apostel, die Ältesten und die Brüder an die Brüder. Und nicht die Apostel, die Ältesten, die Brüder an die Brüder. Das ist eine Verdrehung des Textes. Und viele würden diese Verdrehung des Textes lieben. Das ist das Schöne an der Adventbewegung. Sogar wenn es Leute in der Leitung gibt, die im Widerspruch zu dieser Richtlinie stehen, Macht das die Kirche nicht zu Babylon?
Nein.
Wenn man dagegen ein System wie das Papsttum mit seinem Ultramontanismus hat, mit einem Mann, der die Entscheidungen für alle trifft, nun, wenn er eine Entscheidung fällt und das eine Entscheidung über den Glauben ist, dann ist man doch in diesem System wie in einer Falle gefangen.
Und leider funktionieren alle anderen Denominationen so.
Ja, sie haben eine Synode.
Ja, die Synode.
Also, sie entscheiden etwas und das betrifft alle. Nein, hier steht, die Ältesten und die Brüder müssen zusammenkommen, um eine Entscheidung zu treffen. Und das muss repräsentativ für die ganze weltweite Kirche sein. Das ist eine einzigartige Situation. Also Martin, als ich damals in Deutschland Redeverbot hatte, wegen der Sache, was an einer unserer Hochschulen geschah, dort in diesem kleinen Ort mit den Leuten, die an die Bibel und die Zeugnisse glaubten, die mich eingeladen hatten, schließlich wurde das Verbot aufgehoben. Aber später wurde das Verbot wieder verhängt. Nun, dazu gibt es auch eine Geschichte, denn es gab viel Verärgerung, als ich das erste Mal Redeverbot erhalten hatte. Denn viele Geschwister setzten sich hin und machten sich mit der Sache vertraut, einschließlich viele aus der Leitung, und sie kamen zu dem Schluss, dass man vielleicht doch in diesem Land kein Redeverbot für mich hätte aussprechen sollen. Also wurde das Verbot aufgehoben. Aber es gab auch viele, die über diese Aufhebung des Verbots nicht glücklich waren. Ihnen wäre es lieber gewesen, wenn diese Stimme völlig zum Schweigen gebracht worden wäre. Aber es ist interessant, dass einige der Leiter dort ökumenische Beziehungen eingegangen waren. Zuerst mit Beobachterstatus und später als Vollmitglieder in den Gremien. Und das schafft natürlich Betroffenheit. Einige der leitenden Brüder unterzeichneten ein Dokument, das als ökumenische Charter bekannt ist. Wenn man dieses Dokument genauer studiert, wirst du zwischen den Zeilen finden, dass du genau genommen die päpstliche Vorherrschaft unterstützt. Wie irgendjemand bei klarem Verstand so etwas unterzeichnen kann, ist unbegreiflich. Einige der Leiter gingen sogar eine formale Mitgliedschaft bei Organisationen ein, die an den Ökumenischen Rat angegliedert sind. Sehr oft treten sie nicht direkt in die ökumenischen Gremien ein, sondern bei Organisationen, die direkt damit verbunden sind. Also ist es genau das Gleiche. Man fragt sich, wie man Mitglied einer Gruppierung sein kann, deren Zweck es ist, alle Kirchen zu einer gemeinsamen Stimme zurückzurufen und natürlich besonders zur Akzeptanz der päpstlichen Position.
Ja.
Einige der Briefe, die zwischen der Leitung in diesen Ländern und der ökumenischen Vertretung hin und her gingen, sind schon ziemliche Augenöffner. Es wurden beispielsweise Briefe zwischen einigen unserer Leitern und dem Bischof Dr. Heinz Held ausgetauscht, der damals für dieses ökumenische Gremium in Europa verantwortlich war. Dabei wurde die Frage aufgeworfen, wie man ein Mitglied sein könne, wenn man den Papst den Antichristen nennt. Nun, es ist interessant, dass darauf einige unserer Leiter schrieben, dass es eine Ideologie aus dem 19. Jahrhundert sei, ein Überbleibsel der Reformation. Und einige andere Leiter schrieben Artikel und stellten fest, dass wir nicht einer Ideologie aus dem 19. Jahrhundert verpflichtet sein können. Rom hat sich mit Sicherheit geändert, wogegen uns der Geist der Weissagung sagt, ja, dass Rom sich nicht verändert hat. Wir hatten ja eine Reihe über die Lehren der Schlange gemacht, nicht wahr? Um zu zeigen, dass es in Rom absolut keine Veränderung gibt. Die einzige Veränderung, die wir haben, liegt im Erscheinungsbild.
So ist es. Das Chamäleon.
Das ist ein Chamäleon. Es versteckt seine Lehren unter diesem annehmbaren Äußeren. Aber unter diesem annehmbaren Äußeren ist die Lehre der Schlange. So ist es. Es ist so erstaunlich, dass einige dieser Leiter versuchten anzudeuten, dass sie die Kirche repräsentieren. Aber das tun sie nicht. Sie repräsentieren die Kirche nicht. Sie repräsentieren sich selbst. Und sie tun es mit Wissen noch höherer Führungsebenen. Viele von ihnen stimmen dem zu, aber viele auch nicht. Lass es uns noch einmal ganz deutlich machen. Auf jeder Ebene wird man Menschen finden, die treu zu der Ermahnung der Bibel und der Zeugnisse stehen. Und dann gibt es jene, die es bequemer finden, auf dem Weg allgemeiner Akzeptanz zu gehen. Sobald einmal gesagt wurde, dass, laut Ihnen, die Kirche nicht länger an der Idee festhält, dass das Papsttum nicht länger den Antichristen repräsentiert, ist der nächste Schritt, nun, wenn man Mitglied bei dieser Organisation sein will, seine Schäfchen besser unter Kontrolle zu halten. Also, so jemanden wie mich, der sagen würde, dass das Tier aus Offenbarung 13 das Papsttum ist. Es liegt auf der Hand, dass so einer nicht willkommen ist. Wenn man daher nur irgendeinen Präzedenzfall finden kann, um diese Stimme zum Schweigen zu bringen, wird sich darauf gestürzt.
Das stimmt, denn um diesen kleinen Stachel muss man sich kümmern.
Dieser Stachel im Fleisch muss entfernt werden. Nur weil einige in der Leitung so empfinden, bedeutet das nicht, dass jeder in der Leitung so empfindet. Richtig? Also gab ich Vorträge in Deutschland und eines der Themen, die zur Sprache kamen, war, was ist die Rolle des buchstäblichen Israels? Das ist deshalb so wichtig, weil es in der Welt so viel gibt, die an Dispensationalismus glauben, dass nämlich das buchstäbliche Israel noch eine wichtige Rolle zu spielen hat. Aber die Bibel ist sehr eindeutig, dass diejenigen, die in Christus sind, das Israel Gottes sind. Und so gab ich einen Vortrag, in dem ich aus der Bibel zeigte, dass das wahre Israel nicht das buchstäbliche Israel ist, das heute existiert, sondern das geistliche Israel, das aus allen Völkern besteht, aus jeder Nation, jedem Stamm und Volk. Sogar aus den Reihen der Juden, nicht wahr? Dann erwähnte ich auch, dass die heutigen Juden, die gegenwärtig im jüdischen Staat leben, nicht alle buchstäblichen Nachfahren von Judah sind. Wenn man das buchstäblich machen und sagen will, dass sie buchstäbliche Nachfahren Abrahams sind, stimmt das in vielen Fällen nicht. Denn viele der Juden waren Konvertiten aus anderen Nationen. Die Juden wurden. Sie waren also keine buchstäblichen Nachfahren. Also zählt der Dispensationalismus nicht einmal. Ich erwähnte beispielsweise die Kasan. Und da gab es einen großen Aufschrei. Und sie sagten, dass das antisemitisch war. Es ist interessant, dass 10 Tage später der Spiegel, der so etwas wie das Time Magazine ist, einen Artikel erhielt, der genau das Gleiche sagte. Aber jemand hielt es für notwendig, mich beim Start des Antisemitismus zu beschuldigen. Das war eine größere Geschichte. Und dann gab es noch so ein paar Kleinigkeiten, wie beispielsweise eine unglückliche Wortwahl.
Ich möchte nur nachfragen. In Deutschland ist das eine sehr schwere Beschuldigung.
Nun, wenn du in Deutschland des Antisemitismus beschuldigt wirst, ist der Staat gezwungen, und zwar per Gesetz, die Sache zu verfolgen. So eine Behauptung zu erheben, ist eine sehr ernste Anschuldigung. Und da gab es noch etwas anderes. Ich sprach über die Zeit des Faschismus in Europa und wie die Juden verpflichtet waren, ein gelbes Band zu tragen. Nun, ich komme aus Südafrika. Du sprichst doch Afrikaans, nicht wahr, Martin? Und du weißt, dass man auf Afrikaans oft die Verkleinerungsform benutzt. Alles ist ki. was klein bedeutet.
Ja.
Ihr habt sogar eine doppelte Verkleinerungsform. Ja. Maikiki. Für einen kleinen Korb. Einen klitzekleinen Korb. Ich finde das einen liebenswerten Aspekt dieser Sprache, dass ihr diese Verkleinerungsform benutzt. Wenn also etwas klein ist, dann sagt man immer Ki. In Deutschland kann das etwas Verwirrung stiften. Da gab es diese Sprachbarriere. Und weißt du, vieles von meinem Deutsch stammt noch aus meiner Kindheit. Später habe ich dann Afrikaans gelernt und an einer Afrikaans University unterrichtet. Afrikaans wurde für mich zusammen mit Englisch fast zu meiner Hauptsprache.
Deine Frau ist auch Afrikaans.
Ja, meine Frau war auch noch Afrikaans. Dann fing ich auch zu Hause noch an, Afrikaans zu sprechen. Es wurde also zu der Sprache, mit der ich vertraut war. Es gibt viele Ähnlichkeiten in diesen germanischen Sprachen wie Holländisch oder Afrikaans und Deutsch. Wenn man also auf Afrikaans eine Verkleinerungsform benutzt, dann ist das liebenswert gemeint. Richtig? Dann ist das nett. Aber oft ist es so, wenn man im Deutschen die Verkleinerungsform benutzt, dann ist das abwertend. Und ich hatte das Problem dieses kleinen Unterschieds und ich nannte es ein kleines Band, ein Tüchlein, also eine kleine Binde.
Ein Tüchlein, which is a small band.
Und sie fanden das schrecklich anstößig und dachten, dass ich es absichtlich abwerten meinte. Mir passierte das in Deutschland bei einer anderen Gelegenheit noch einmal. Denn in Afrikaans sagt man, wenn jemand außerordentlich sensibel und herzensgut und gefühlvoll ist, sie hat ein kleines Herz.
Ja, ja.
Ein Kleinharki. Yes.
Kleinharki, richtig?
Jemand, der süß ist.
Damit, ja.
Jemand, der einem schnell
süß
zugetan ist.
Genau. Und jemand, der schnell beleidigt sein kann.
Yes.
Mit so jemandem muss man vorsichtig umgehen. Wenn jemand liebenswert und lieblich und schön ist, sagen wir, dass er ein Kleinharki ist. Wenn jemand, auf den man zugehen und ihn einfach drücken möchte. Aber wenn man auf Deutsch sagt, dass jemand kleinherzig ist, dann ist das geizig, knauserig. Ich sage, sie ist kleinherzig und meinte damit, dass sie süß, niedlich, warmherzig und liebenswert ist. Und sie nahmen es so auf, dass sie geizig und knauserig und bitter war und waren schwer beleidigt. Manchmal hat man eben diese Sprachbarrieren. Und das trug dann noch zur ganzen Angelegenheit bei. Das wurde als Präzedenzfall genutzt und sie klagten mich an. Ich erklärte mich in einem Brief. Das Interessante ist, dass die Leute dir nicht glauben werden. Sie denken, dass du lügst. Aber du bist mein Zeuge, du lebst in diesem Land, nicht wahr? So jemand wie ich. Ich kam also aus Deutschland zurück und jemand klagte mich beim Staat an. Es gab einen riesen Rummel und sie versuchten mich telefonisch zu erreichen und konnten es nicht. Aber es hörte sich so an, als ob es klingelte. Also war klar, dass ich es ignorierte. Aber es war eben so, dass ich auf einer Farm lebte. Und in der Nacht, als ich ankam, wurden zufällig 10 Kilometer Telefonkabel gestohlen. Nicht einmal die Regierung mit ihrem ganzen Team kann so etwas in einer Woche schaffen. Aber ein Dieb kann das in einer Nacht schaffen. Es gab also keine Verbindung. Und das wurde natürlich auch als Versäumnis angesehen. Jedenfalls wurde ich des Antisemitismus beschuldigt und umgehend erhielt ich wieder Redeverbot in Deutschland. Der Staat musste die Sache untersuchen. Die Polizei kam zum Veranstalter und der gab ihnen eine DVD mit dem Vortrag. Diese Vorträge sind live gestreamt worden. Die Polizei hatte nun also die DVD. Es wurde überlegt, einen Anwalt einzuschalten. Das ist wirklich ernst. Du kannst dafür ins Gefängnis wandern. Also, ich wunderte mich, wer so etwas tun würde. Wer würde hingehen und jemanden aufgrund eines biblischen Vortrags anklagen? Wer würde denn so etwas machen? Wer hätte denn so eine Geisteshaltung? Das wurde von der Staatsanwaltschaft eine ganze Weile untersucht. Also studierten sie die ganze Sache. Der Veranstalter hatte vorsorglich die DVD dem höchsten Vertreter der jüdischen Gemeinde in Deutschland gezeigt. Der natürlich keinen Antisemitismus feststellen konnte. Und das hat er auch der Polizei gesagt. Wie ich schon sagte, man kann nichts gegen die Wahrheit tun, sondern nur für die Wahrheit. All die Beamten, die ermittelten, mussten die DVD ansehen. Und die ganze Zeit hing dieses Schwert über meinem Kopf, ob ich wegen Antisemitismus ins Gefängnis gehen müsste. Am Ende gab die Staatsanwaltschaft eine Erklärung ab, dass da kein Antisemitismus enthalten war. Die jüdischen Vertreter hatten ja auch gesagt, dass darin null Antisemitismus enthalten war. Und wir schafften es, über einen Rechtsanwalt Einblick in das Anklageprotokoll zu erhalten. Und wir wissen auch, wer die Person war, die diese Anklage erhoben hat. Und es ist interessant, dass derjenige damals mit einer der Presseorganisationen innerhalb der Kirche in Verbindung stand und seine eigene Facebook-Seiten geben wieder, dass er jesuitische Einkehrtage besucht. Ist das nicht interessant, Martin?
Sehr interessant.
Der Staat entlastete mich diesbezüglich völlig. Aber glaubst du, dass sie das Redeverbot wieder aufhoben?
Du meinst die Kirche? Nein.
Meinst du, dass sie sich bei mir entschuldigt haben?
Nein.
Nein. Sie bescherten mir ein Jahr der Unruhe und das ohne Entschuldigung. Wieder ist es interessant, ob es die ganze Leitung war, die diese Gesinnung hat. Nein, denn als ich dieses Verbot hatte, begriffen viele, dass das eine ausgedachte Anklage war.
Ja.
Tatsächlich war es eine freche Lüge. Denn wenn es um Antisemitismus oder Rassismus geht, vertrete ich die Meinung, dazu gibt es genug Aufzeichnungen, mein ganzes Leben bezeugt das, dass mir jede Art dieser Ismen verhasst sind. Ich glaube, dass Gott alle Menschen zum Bilde Gottes schuf. Das bedeutet jetzt nicht, dass wir alle die gleiche Ideologie haben. Aber wenn jemand die Wahrheit annimmt, dann macht mich das glücklich. Und ich diskriminiere sie nicht für den Stamm, für die Rasse oder das Volk, aus dem sie kommen. Sie sind Brüder und Schwestern in Christus, wenn sie Christus annehmen. Und davor können sie Freunde und Missionsziele sein.
So ist es.
Nicht wahr? Jedenfalls sagten einige Länder in der Zeit, als ich dieses Verbot hatte, dass das nicht fair sei. Und deshalb sprachen sie kein Verbot gegen mich aus. Ich hatte also ein Verbot in Deutschland, aber nicht in den benachbarten deutschsprachigen Ländern. Ich konnte immer noch auf Deutsch sprechen, und heute gibt es ja offene Grenzen. Also half es ihnen letztendlich überhaupt nicht. In Wahrheit förderte es die Diskussion nur.
So ist es. Wieder ließ Gott das zu, um es zu einer Diskussion kommen zu lassen.
Richtig. Man kann also nichts gegen die Wahrheit tun. Und anstatt ihrer Sache zu dienen, wirkte es sogar ganz entgegengesetzt. Mir passierten so viele ganz ähnliche Dinge, die fürchterlich zu sein schienen. Gab es eine Zeit, in der ich mich darüber aufregte, über ihr Handeln und über ihre Beschuldigungen? Martin, bis zum heutigen Tag greifen einige unserer Autoren dieses Mantra auf und sagen unverblümt, dass ich ein Antisemit sei. Was natürlich eine unverschämte Lüge ist. Und was mache ich jetzt dagegen? Nun, ich ignoriere es einfach. Ich habe nie etwas in der Öffentlichkeit darüber gesagt. Bis jetzt, wie es mir deswegen ging. Aber es gab Zeiten, da war ich sehr erbittert der deutschen Leitung gegenüber. Und ich wurde zur Europäischen Division gerufen. Die Präsidentschaft hatte gewechselt. Derjenige, den ich schon früher getroffen hatte, war nicht mehr Präsident, der so viele der liberalen Bewegungen zugelassen hatte, dass sie in die Kirche hineinkamen. Aber der zweite war unglaublich unhöflich zu mir. Und er war derjenige, der mich anklagte, um des Geldes willen Evangelisationen zu halten. Also, ich hatte viele dieser Diskussionen und ich erklärte meine Situation, aber verändert das Ihre Haltung?
Nein.
Interessanterweise dasselbe Gebäude. Und du gehst hindurch und die dort beschäftigt sind, umarmen dich wie Geschwister. Aber einige dieser Leiter sind einfach unglaublich. Und sie haben genau die entgegengesetzte Geisteshaltung zu meiner. Ganz klar, dass wir nicht am gleichen Tisch sitzen. Aber viele der anderen Leiter haben durchaus die gleiche Geisteshaltung wie ich. Auch in dieser hohen Führungsriege hat man alle Gruppen repräsentiert. Und wenn diese Sache am Ende zum Tragen kommt, werden nicht alle die gleiche Überzeugung haben. Einige in diesem Gebäude sprachen nicht einmal mit mir. Sie trauten ihrem eigenen Gebäude nicht, ob man abgehört wurde oder nicht. Sie sprachen nur außerhalb des Gebäudes mit mir. Manche dieser Vorfälle sind schon sehr eigenartig. Und ich möchte dich noch etwas fragen. Verlasse ich die Kirche, weil einige dieser Menschen in ökumenischen Gremien sitzen?
Bist du bitter geblieben oder hast du dich schließlich für das andere B entschieden?
Naja, ich war schon, also ich will jetzt nicht lügen. Ich regte mich ziemlich über das auf, was sie gemacht hatten. Leute riefen mich an, Anwälte, die mir Dienste umsonst anboten, um mir zu helfen. Und ich sagte, nein, ich brauche keinen Anwalt. Ich habe schon einen Fürsprecher. Ich habe den besten Fürsprecher des Universums. Denn ich weiß, was ich gesagt habe, und ich weiß, dass es falsch dargestellt wird. Und ich weiß, dass es von Leuten verdreht wurde, die eine Agenda haben. Deshalb überließ ich es Gott. Und nach einem Jahr wurde ich völlig entlastet.
Und dann wurdest du besser?
Nein, schon viel früher.
Okay.
Schon lang bevor es vorüber war. Genau genommen saß ich einmal in meinem Zimmer und grübelte über diese Dinge nach, über all die Vorkommnisse und diese Verdrehungen und diese unverfrorenen Lügen, die da erzählt wurden. Und ich fragte mich, was für Gefühle hast du diesen Leuten gegenüber? Und ich erkannte, dass meine Gefühle nicht sehr freundlich waren.
Ich denke, viele Leute fühlen so.
Nun, ich gebe zu, dass meine Gefühle für sie nicht sehr freundlich waren. Ich fragte mich, wirst du für den Rest deines Lebens mit dieser Feindseligkeit in deinem Herzen herumlaufen? Und so machte ich ganz allein eine Bergwanderung. Ich setzte mich auf diesen Berg, auf einen Felsen und sprach wirklich lange Zeit mit Gott. Ich sagte ihm, ich will diese Gefühle nicht mehr. Kannst du bitte etwas dagegen machen? Kannst du sie mir bitte wegnehmen? Ich betete zu Gott, dass er mir doch diese Gefühle wegnehmen solle. Ich fühlte mich besser und ging nach Hause. Und dann geschah etwas sehr Seltsames. Dieses Gefühl der Feindseligkeit veränderte sich zu einem Gefühl des Mitleids. Und dann konnte ich damit umgehen. Ich bemitleidete sie. Sie taten mir tatsächlich leid. Denn auf welchem Pfad waren sie denn unterwegs? Sie handelten gegen den Geist der Bibel. Sie handelten gegen den Geist der Weissagung. Und sie hatten sich selbst in Systemen einfangen lassen, die ihnen nicht erlaubten, die Wahrheit auszuleben, wie wir sie als Denomination empfangen haben. Hier ist nur ein Beispiel. Dieser Artikel ist schon aus dem Jahr 2009. Er ist auf Deutsch und du kannst hier das Logo des ACK sehen. Und es heißt hier ganz deutlich Ökumene. Ein ökumenisches Gremium, in dem viele der Leiter in Europa, in Deutschland Mitglieder sind. Hier steht, dass der Vorsitzende dieses Gremiums vor Fundamentalismus warnt.
Warns against fundamentalism. And he says, fundamentalism, this
is, hier steht auf Deutsch, Fundamentalismus und Kreationismus.
And then the redaction adds here, this is the teaching that.
Die Redaktion fügt noch hinzu, dass das die Lehre ist, in der Gott die Welt in 6 Tagen erschaffen habe.
That this teaching has.
Diese Lehre hat in ökumenischen Gremien keinen Platz.
Nein.
Das ist die Meinung dessen, der dem vorsteht. Ich möchte dich jetzt etwas fragen, Martin. Gehen auch 2 miteinander, ohne dass sie übereingekommen sind?
Ganz und gar nicht.
Also, was machen sie dort in diesen Gremien?
Du musst etwas abgeben, wenn du in diese Gremien gehst.
Richtig. Solange sie in diesen Gremien sitzen, werden sie das Verbot nicht aufheben.
Nein.
Denkst du, dass der einfache Mensch, der Glied dieser Kirche ist und diese Heuchelei sieht, meinst du nicht, dass er an einen Punkt kommt, an dem er eine Entscheidung treffen muss?
Deshalb hat Gott es ja auch in den Vordergrund gerückt.
Ganz genau. Man kann nichts gegen die Wahrheit machen, nur für die Wahrheit. Wie ich schon feststellte, wenn ich in dem einen Land Verbot hatte, sprachen andere Länder, die auch Führungsränge haben, keine Verbote für mich aus. Sie luden mich sogar ein. Schafft das zwischen den beiden Gruppen Spannungen?
Definitiv.
Auf jeden Fall. Ich war in einem Land und dort erzählten sie mir von dem Druck, den sie bekamen, um mit einer liberalen Agenda konform zu gehen. Sie haben beispielsweise Jugendveranstaltungen, bei denen es Musikfestivals gibt, die für eine Rockbühne passender sind als für eine Kirche, die für die Bibel und den Geist der Weissagung steht. Es gab tatsächlich bei einem dieser Konzerte, die von der obersten Führungsriege organisiert wurden, Darstellungen von Michael Jackson, einschließlich aller Drehungen, die dazugehören. Und einer der Präsidenten der anderen Länder hatte eine lange Unterhaltung mit mir. Er sagte mir, dass er unter Druck gerät, doch mitzumachen und die Jugend dorthin zu schicken. Aber er weigerte sich. Er sagte, ich kann doch die Jugend unserer Kirche nicht einer derartigen Atmosphäre aussetzen. Damit sind oft Drohungen finanzieller Natur verbunden. Aber weißt du was, Martin? Wenn wir für die Wahrheit einstehen, wird Gott diese Entscheidung ehren und die Tore des Himmels werden sich weit öffnen und auch die Fenster im Himmel und er wird dem Segen herabkommen lassen.
Truth is made prominent.
Amen.
Wenn du für die Wahrheit einstehst, wird die Wahrheit prominent gemacht. Es ist nicht nur so, dass Jugendveranstaltungen organisiert werden, bei denen fragwürdige Dinge geschehen, sondern auch in anderen Bereichen sind manche Sachen sehr verblüffend, sodass du denken könntest, Teil der Welt zu sein, anstatt Teil des Evangeliums Werks Christi. Schauen wir einmal, ob wir dazu 2 Aussagen lesen können. Das stammt aus Christian Education. Es herrscht großer Bedarf danach, den Standard der Frömmigkeit an unseren Schulen anzuheben, damit man nach Gottes Ordnung Anweisungen gibt. Sollte Christus unsere Bildungs- und Erziehungseinrichtungen für die Jugend betreten, würde er sie so reinigen, wie er den Tempel reinigte und viele Dinge verbannen, die einen verunreinigten Einfluss haben. Viele der Bücher, die die Jugend studiert, würden hinausgeworfen und deren Platz würde mit anderen gefüllt werden, die wesentliches Wissen einprägen und von einer Gesinnung strotzen würden, die im Herzen gehegt werden sollte und von Regeln, die das Benehmen beherrschen sollten. Soll die Gesinnung Ungläubiger die Ausdrücke zügellosen Menschen so vertreten werden, als ob sie der Aufmerksamkeit der Studenten wert wären, weil sie die Werke von Menschen sind, die die Welt als große Denker bewundert? Soll ein Michael Jackson Konzert in den Reihen von Gottes Volk abgehalten werden? Sollen Menschen, die bekennen, an Gott zu glauben, Ausdrucksweisen und Gesinnung dieser ungeheiligten Schriftsteller aufnehmen und sie als kostbare Juwelen zwischen den Reichtümern des Geistes einlagern und wertschätzen? Gott bewahre! Hier ist etwas aus Counsels to Parents and Teachers. Aber es hat in so und so eine Art von gesellschaftlichen Zusammenkünften stattgefunden, die einen völlig anderen Charakter haben, Vergnügungsfeiern, die eine Schande für unsere Institutionen und unsere Kirche waren. Sie fördern Stolz auf die Kleidung und das Aussehen, Selbstsucht, Übermütigkeit und Nichtiges. Satan wird als Ehrengast behandelt und ergreift von jenen Besitz, die diese Zusammenkünfte fördern. Mir wurde ein Blick auf eine solche Gesellschaft präsentiert, wo jene versammelt waren, die bekennen, an die Wahrheit zu glauben. Einer saß bei einem Musikinstrument und es wurden Lieder hervorgebracht, die die Engel, die das beobachteten, zum Weinen brachten. Es gab Ausgelassenheit und schallendes Gelächter. Es herrschte überschäumender Enthusiasmus und eine Art Inspiration, aber das war eine derartige Freude, wie sie nur Satan schaffen kann. Das ist ein Enthusiasmus und eine Betörung, derer sich all jene, die Gott lieben, schämen werden. Martin, wenn du für diese Gesinnung einstehst, wirst du mit vielen in der Kirche in ernsthafte Konflikte geraten.
Ja.
Verlass dich nun die Kirche, weil es bei diesem Thema Konflikte gibt?
Nein. Eines muss uns doch aufbauen. Das geschah schon vor 170 Jahren.
Richtig. Es gibt also viele, viele Dinge, die verdreht werden können. Warum sind diese Leute so besorgt um ökumenische Beziehungen? Denn sie wollen den Anschein erwecken, dass sie teilhaben an dem, was auch immer in diesen Kreisen geschieht, nicht wahr?
Ja.
Und so wird auch an vielen Lehren herumgebastelt. Der Antichrist wird nicht mehr derjenige sein, der er war. Wir müssen das in eine Kiste stecken, die wir Denken aus dem 19. Jahrhundert nennen. Wir sind momentan in einem neuen Modus. Diese Beziehungen zu anderen Kirchen. Weißt du, Martin, es ist schon sehr schwer, eine ganze Kirche dahingehend zu verändern, dass sie etwas Neues akzeptiert. Also tut man besser daran zu sagen, dass wir ein Mosaik der Wahrheit sind. All diese Denkströmungen gibt es in der Kirche, aber sie sind nicht die offizielle Lehre der Kirche. Die Bibel und die Zeugnisse sind die offizielle Lehre der Kirche. Für mich ist es sehr interessant, dass sehr oft die Orte, wo Macht und Einfluss herrscht, sehr oft die Zielscheibe sind, wo der Feind diese Dinge hineinbringen wird. Richtig?
So ist es. Du erwähntest vorher, dass wir nicht Angst haben sollten, vielleicht von finanziellen Mitteln oder anderen Dingen abgeschnitten zu werden, weil Gott immer für einen Weg sorgen wird.
Bemühen wir wieder den Titel. Du kannst nichts gegen die Wahrheit tun, sondern nur für die Wahrheit. Wenn Gott eine Wahrheit ins Rampenlicht stellen will, wird er die Türen öffnen. Er wird einen Weg schaffen. Du magst von einem Ort verbannt werden, aber der Nachbarort wird dich nicht verbannen. Du magst an einem Ort nicht eingeladen werden, aber gleich nebenan eingeladen werden. Und das sorgt für Bestürzung. Aber wenn Gott eine Tür öffnet, dann musst du hindurchgehen.
Denn wie du schon vorher sagtest, manchmal bekommt man Einschüchterungen,
ja,
dass vielleicht der Geldhahn zugedreht wird,
richtig,
wenn man sich nicht an irgendetwas hält.
Genau, aber wenn man zu den Prinzipien steht, macht Gott den Weg frei. Und ich hatte das schon so oft erlebt. Ich wurde so oft eingeladen und dann wurden die Einladungen zurückgezogen. Oft, weil einige aus der Leitung sich einmischen. Seltsamerweise, wenn man dann ausgeladen wurde, kommen andere Leiter auf dich zu und du wirst woanders wieder eingeladen. Das schafft viel Wirbel. Und bei vielen meiner Vorträge Und auch bei vielen meiner Serien wurde ich offiziell eingeladen. Dieser Präsident, der mich beschuldigte, mich selbst eingeladen zu haben, und ich machte ihm ziemlich deutlich klar, dass ich mich in meinem ganzen Leben noch nie selbst eingeladen habe. Ich habe genau genommen das Problem, zu entscheiden, wem ich absagen soll und wo ich zusagen soll. Und das braucht oft viel Gebet. Und einige werden, wie ich schon erzählte, vor dem Besuch meiner Vorträge warnen. Zu einer meiner Veranstaltungen in Australien sagte einer der Vorsteher, dass jeder, der meine Vorträge besucht, ausgeschlossen wird. Zuallererst fragte man sich, was irgendjemand das Recht gibt, etwas derartiges zu sagen. Das mag jetzt nicht in ganz offizieller Form erfolgt sein, sondern in einem Wutanfall. Jedenfalls sagten die Geschwister mir das. Und als Folge davon tauchten ein paar Tausende bei meinen Vorträgen auf. Man kann nichts gegen die Wahrheit tun, denn das konnte nur förderlich sein. Es ist die beste Werbung, die man haben kann, wenn so etwas passiert. Ich war eingeladen, bei einer Zeltversammlung in Nordamerika zu sprechen. Da gibt es immer diese Diskussion, ob man diesen Sprecher haben sollte. Dann hat man die, die diesen Sprecher ablehnen. Und schließlich siegt die Mehrheit und ich wurde eingeladen. Dann mischten sich höhere Kreise ein und sagten, nein, ihr ladet ihn wieder aus, weil er dieses und jenes gesagt hat. Nicht wahr? Es sind immer die gleichen Themen. Aber das passiert mir ständig. Oder das passierte mir, als wir noch reisen konnten. Nur eine interessante Geschichte, wie Gott arbeitet. Ich wurde in einer sehr großen Vereinigung auf dem nordamerikanischen Kontinent eingeladen, doch zu dieser Zeltversammlung als Sprecher zu kommen. Und so fast im letzten Moment kam dann dieser Druck von oben und so riefen sie mich an und sagten, du hast einmal das und das gesagt, und ich antwortete, ja, das habe ich berichtet, weil das in den Nachrichten stand. Ich gab wieder, was die Nachrichten berichteten. Und so sagten sie, nun, es wäre besser, wenn ich nicht käme. Und dann lud mich eine andere Vereinigung in der gleichen Gegend ein. Also gab es beides. Beide in Führungspositionen. Aber ich war dann bei denen ein Sprecher und nicht bei den anderen. Das Interessante dabei war, dass viele von den anderen auch dazu kamen. Es hatte also überhaupt keine Auswirkungen. Es ging trotzdem etwas vorwärts, obwohl diejenigen, die mich eingeladen hatten, Nein sagte. Denn andere nahmen ihren Platz ein. Bei einer anderen Gelegenheit, ich finde das immer spannend, aber ich überlasse das völlig Gott.
Ja.
Ich werde mir keinen Weg irgendwohin erzwingen. Aber ich war von bestimmten Leuten aus einem sehr wichtigen Teil des nordamerikanischen Kontinents eingeladen worden. Es wurde Druck ausgeübt, es abzusagen. Aber einige hatten das Gefühl, nein, dieser Druck ist unbegründet und wir werden weitermachen und unsere eigene Sache arrangieren. Sie hatten schon etwas Unterstützung, aber viele in der Leitung sagten, nein, wir werden euch auf keinerlei Weise unterstützen, wenn ihr mit dieser Sache weitermacht. Einige dieser Leute, also die hatten auch keine großen Mittel zur Verfügung, wie sollten sie eine Zeltversammlung auf die Beine stellen, bei denen Hunderte von Leuten anwesend sind?
Ja.
Das ist schon ein ziemlicher Aufwand. Wie sollten sie das machen? Ihnen stand nicht viele Mittel zur Verfügung. Sie hatten keinen Ort, weil ihnen die Benutzung der Veranstaltungsorte untersagt waren. Sie hatten wirklich viel Druck. Sie trafen sich als Gruppe und beteten. Herr, wie sollen wir das schaffen? Und dann sagte einer, wisst ihr was? Ich habe ein Zelt. Wenn wir jetzt von einem Zelt sprechen, dann sprechen wir von einem riesengroßen Zelt. Leute, ich könnte euch das kostenlos zur Verfügung stellen. Okay, hier habt ihr es. Aber es hatte keinerlei Stangen, um es aufzustellen. Und wo können wir diese Veranstaltung stattfinden lassen? Jemand schlug etwas anders vor und so fanden sie den Zeltplatz einer anderen Denomination, aber da gab es keine technischen Einrichtungen. Es war einfach nur ein Zeltplatz mit Sanitäranlagen, aber nichts weiteres. Also mussten sie sich darum kümmern. Aber sie hatten das riesige Zelt ohne Stange. Dann sagte ein anderer Bruder, wisst ihr was? Ich habe ein Stück Land mit vielen Bäumen, die sowieso ausgedünnt werden müssten. Gehen wir und schauen wir doch, ob etwas davon passend wäre. Also besichtigten sie das Wäldchen und da standen so viele junge, gerade Bäume. Also fällten sie alles, was sie brauchten, und das umsonst. Und so konnten sie das Zelt auf dem vorgesehenen Platz aufstellen. Aber da war noch ein weiteres Problem. Sie hatten keine Stühle. Woher sollten sie Stühle bekommen? Sie versuchten, Stühle zu mieten. Es ist schon eine ganze Weile her, also weiß ich die genauen Zahlen nicht mehr, aber ich glaube, wenn man Stühle mieten wollte, kostet ein Stuhl $3. Wenn man 500 Stühle mieten möchte, macht das $1,500 pro Tag. Das ist für Leute, die sich sowieso schon durchschlagen müssen, eine Menge Geld. Sie konnten keine Stühle mieten. Sie steckten in einer Zwickmühle. Dann bekamen sie einen Anruf von irgendwoher. Dort hatten sie von ihrem Dilemma gehört und sagten, Leute, ihr könnt kommen und unsere Stühle haben. Ihr könnt sie uns abkaufen. So kaufen sie die Stühle für $1 pro Stuhl. Also zogen sie mit ihren paar LKWs los und fragten sich, wie sie die ganzen Stühle aufladen sollten. Als sie dort ankamen, sahen sie, dass alle Stühle zusammenklappbar waren und schon auf Trolleys gestapelt waren. Sie mussten die Trolleys nur noch in die LKWs hineinschieben. Und schon ging es zurück mit all ihren Stühlen. Sie hatten den Veranstaltungsort mit allen Anlagen, den Zeltaufbau samt Stangen und die Stühle. Sie bauten alles auf. Das geschah natürlich alles, bevor ich dort ankam. Sie haben mir die Geschichte nur erzählt. Und als ich dort ankam, war es die fantastische Zeltversammlung, die man sich vorstellen kann. Wie soll ich es sagen? Es war so gottesfürchtig. Es gab Aktivitäten zwischen den Vorträgen, die sie eingeplant hatten und wie sie das umsetzten. Es gab Survival-Kurse, Kurse, wie man Möbel baut. Einfach interessante und praktische Sachen. Sie nahmen die Bibel und den Geist der Weissagung, lasen sie und überlegten, was wäre die richtige Art, um mit dieser Sache voranzugehen. Und wenn du dort hineingegangen bist, mit diesen Leuten, die sich so weit aus dem Fenster gelehnt hatten und im Glauben vorangegangen waren, und Gott hat für alles gesorgt, was sie brauchten, es kam nicht von ihrem Reichtum, sondern trotz ihrer Armut, nicht wahr? Diese brüderliche Verbundenheit und das Miteinander war von einer Art, wie ich es selten erlebt habe. Man fühlte sich so verbunden. Alle waren einmütig. Es war fast wie im Himmel zu sein. Weißt du, wenn alles da ist, Geld da ist und die Veranstaltungsorte großartig sind und dergleichen, dann führt das oft zu einer Show. Aber hier wirkte der Geist Gottes greifbar. Und das war eine der gesegnetsten Erfahrungen, die man nur haben kann. Trotz all des Widerstands machte es Gott immer so, dass etwas Gutes herauskommt. Ich weiß nicht, was danach passierte, aber ich habe so ein Gefühl, dass von diesem Ort eine Erweckung auf dem nordamerikanischen Kontinent ausgehen wird. Denn wenn es dort anfing, könnte es auch dort enden. Martin, man kann also nichts gegen die Wahrheit machen. Manchmal ist man an einem schwierigen Ort und manchmal fühlt man sich schlecht behandelt, aber Gott wendet das immer und lässt etwas Gutes daraus hervorkommen. Verzweifelt also nicht, wenn die Dinge schwierig werden. Schaut nicht auf Menschen, nicht darauf, was dieser Leiter tut oder jener Leiter tut. Es gibt andere Leiter, die genau das Gegenteil machen. Und was auch immer eine Diskussion um Themen anstößt, die mit der Wahrheit zu tun haben, seid versichert, dass Gott wirkt und das Denken anderer dazu bringt, das Thema für sich selbst zu studieren. Wie viele Leute haben gesagt, wie kannst du es wagen, das zu sagen? Und ein paar Monate später sagen sie, oh, jetzt habe ich es nachgelesen, jetzt verstehe ich es.
Ja.
Verzweifelt nicht. Sogar wenn wir selbst Fehler machen, wir sind auch nur Menschen. Wir sind fehlbar. Wir sind keine Päpste. Von Zeit zu Zeit unterläuft uns auch mal ein Fehler, vielleicht auch vielmals. Aber wenn das Verlangen da ist, es auf die Wahrheit gegründet zu haben, auf die Bibel und auf den Geist der Weissagung, dann ist meine Erfahrung, wenn es da steht, dann kann man dem vertrauen.
So ist es. So wie du es das letzte Mal schon sagtest oder noch vorher, ich denke, es war ein Liedtext. Wenn die Bibel es sagt, dann glaube ich es. Und damit hat es sich.
Ja, dann ist es so.
Dann ist das so.
Lass uns mit einem Gebet abschließen. Himmlischer Vater, das ist deine Kirche. Das ist die Feuerstelle, in der der Charakter sich entwickelt. Wenn alles nur glatt laufen würde, wie sollte der Charakter sich entwickeln können? Es ist wie bei einer Ehe. Man muss mit seinen Charakterfehlern stark ringen. Und wir müssen Gott erlauben, uns zu verändern, dass wir seine Herrlichkeit besser widerspiegeln können. Hilf uns, dass wir Erbauer sind und keine Zerstörer. In Jesu Namen. Amen.
Amen.
Thank you for watching this video. To subscribe, click here. When the bell appears, click again to get notifications. To watch the next video, click here. Thank you.